und das auch ermöglicht. Wir haben komplett agilfähiges Release-Management. Wir haben agilfähiges Incident-Management. Wir haben agiles Change-Management. Wir haben agiles Management. Ja, und vielleicht arbeiten wir auch an Softwareprodukten, die es erfordern, so ein Skalierungsframework einzuführen. Sowas wie Nexus oder das bei allen sehr beliebte Safe.
Herzlich willkommen bei Agiler Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice.
Guten Morgen, Christian. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Guten Abend, Danny. Schön, dass ich wieder da sein darf. Wer hat denn eigentlich, also du hast abends, ja? Ich habe morgens, da bin ich mir sicher, also müsste es bei dir jetzt dunkel werden.
Ja. Wir haben 12 Stunden Zeitunterschied. Bei mir ist 21.29 Uhr.
Bei mir ist es 9.30 Uhr. Und bei mir scheint aber auch keine Sonne. Das ist,
Und du hast ein spannendes Thema mitgebracht. Ich habe ja neben den Themen, braucht es interne agile Coaches, auch die Remote-Arbeit. Und noch ein anderes Thema, ich glaube, dem bist du mal nachgegangen, Performance und Scrum Guide und keine Ahnung was, aber ich glaube, du hast ein ganz anderes spannendes Thema mitgebracht.
Ich bin voll genervt zurzeit, weil ich sehe das jetzt nicht zum ersten Mal, ich sehe das zum zweiten, dritten oder vierten Mal. Und was ich gerne mal kurz mit dir diskutieren möchte, ist meine aktuelle These und die ist, agile Transformationen fangen immer an der falschen Stelle an.
Haha. Was meinst du damit? Und wo kommt das her? Gib uns mal ein bisschen Kontext.
Na, stell dir vor, du willst ein Rennauto bauen. Mhm. Und das Erste, was du machst, ist, du designst eine richtig geile Karosserie. Und dann fährst du los. So.
Ja.
Dann hast du nachher das super dynamische Ferrari oder Porsche oder Lambo Cockpit obendrauf. Ja. Es sieht alles geil aus. Und unten drunter ist so ein Wartburg, ja, oder ein Trabant.
Gibt's die noch?
Ganz ehrlich, ja, paar fahren ja noch rum mit einem schönen H-Kennzeichen. Und ganz ehrlich, ich bin so genervt, weil die Menschen, mit denen ich arbeite, so genervt sind, dass ich sage, das muss ich jetzt einfach mal in den Podcast schleppen. Weil ich stelle da dann irgendwie, also ganz ehrlich, ich stelle da manchmal in Frage, warum ich überhaupt beauftragt werde. Also, warum soll ich denn jetzt diese Karosse lackieren und nur 3% aerodynamischer machen, wenn das überhaupt nichts bringt, weil da so ein 50 PS Motor drin rumknattert, der in unserem Fall irgendwie zweimal im Jahr releasen kann. Und irgendwie alle Art ist so. So die Gegenthese dazu ist eigentlich, müsste dieses böse Wort Agilisierung, ja, müsste denn die Agilisierung der Entwickler in den Teams müsste doch eigentlich der letzte Schritt sein. Und nicht der erste. Ich muss da erstmal, also, ich sage, man müsste es so weit treiben, dass alles, was Softwareentwicklung ist, ja, dass die gar keine andere Wahl haben, als agil zu arbeiten. Weil einfach ihre Umwelt sie dazu zwingt, so. Mhm. Und das auch ermöglicht. Wir haben komplett agilfähiges Release-Management, wir haben agilfähiges Incident-Management, wir haben agiles Change-Management, wir haben agiles Management, ja, und vielleicht arbeiten wir auch an Softwareprodukten, die es erfordern, so ein Skalierungsframework einzuführen, sowas wie Nexus oder das bei allen sehr beliebte Safe.
Lass uns das mal besser verstehen, dein Frust und wo das herkommt. Und ich kenne das von einem alten Arbeitgeber, den wir beide teilen, wo wir uns auch kennenlernen durften. Ich glaube, da waren die Release-Zyklen ähnlich, in halbjährigen Abständen. Und man hat trotzdem in Sprints gearbeitet. Und das Feedback kommt ja dann auch alle 6 Monate nur. Ne? Und das, man könnte ja dann schon sagen, ist ein bisschen ketzerisch mit der Agilität, weil man nur 2-mal im Jahr releasen kann. wo würdest du denn anstatt dessen anfangen? Also wenn, sagen wir mal, das ist jetzt gegeben in der Firma, würdest du sagen, die Grundvoraussetzung ist gar nicht gegeben, Agilität einzuführen?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, Agilität einzuführen, sondern die Entwicklungsteams in zwangsweise nach agilen Methoden arbeiten lassen zu lassen. Ja. Mhm. Das ist so das, was mir wehtut gerade. Also fangen wir mal oben an. Also der Impuls sollte ja kommen vom Management. So. Mhm. Und dann wäre es schon mal schön, wenn das Management ja auch, das Thema hatten wir schon XY mal, ja, also jetzt die Kurzversion, wenn das Management auch, sag mal, in agil arbeitet, so, und das funktioniert so. Und dann muss ich überlegen, okay, ich will meinem Kunden in kurzen Zyklen Dinge liefern. Mhm. Was, also, wenn ich jetzt, wenn das erste ist, dass ich quasi meine Produktionsstrecke auf da die Geschwindigkeit hochdrehe, dann würde in jedem, also wenn wir, Software ist ja immer schön, Software nimmt keinen Platz weg. So, das tut niemandem weh. Du hast einfach, du brauchst keine Lagerfläche. Mhm. Das kostet kein Geld. Das ist alles umsonst. Und dann baust du halt auf Halde. Und dann, so, und das liegt dann irgendwo und irgendwann geht's raus. So, dann sind wir wieder bei diesem berühmten zweimal im Jahr Release-Zyklus. Was dann auch wieder dazu führt, dass ich Feedback habe. Also bevor ich jetzt irgendwie meine Produktionsstrecke oder die Produktionsstrecke optimiere, muss ich da erstmal gucken, was ist denn davor, was ist denn danach? Und dass ich gleichzeitig an den Schrauben drehe oder erstmal ermögliche, dass wenn ich vorne schneller produziere, dass ich damit hinten auch was anfangen kann. Dass das, also sonst bringt mir das doch gar nichts. Was würde denn ein Autobauer sagt, ey, guck mal hier, jetzt kommt hier eine geile Beratungsfirma und sagt, du, ich habe Maschinen, da kannst du deine Autos noch viel schneller bauen. Mhm. Und dann sagen die, geil, machen wir. Und dann bauen die ganz schnell Autos zusammen, haben aber Karosseriebau, ja, bauen super schnell die Karosserie, haben aber gar keine Maschinen, die so schnell lackieren können. Mhm. Bringt nichts. Hast einen Stau. Software nimmt keinen Platz weg. Bumm. So, also muss ich da erstmal gucken, wenn ich das jetzt hochdrehe und erwarte das und das, was passiert danach? Was ist die Konsequenz? Okay, dann arbeite ich erstmal daran, baue meine Lackiererei um, sodass ich dann, wenn ich da mehr reinpumpe, auch mehr rauskriege. Oder vielleicht mache ich es gleichzeitig. Im schlimmsten Fall, dass ich das gleichzeitig hochskaliere. Das ist so, das tut so weh. Weil bei mir die EntwicklerInnen, die fluchen rum mit Release-Management und hin und her. Und ich habe da halt keinen Hebel, ja. Also, was soll ich sagen? Gehe ich zum Release-Management, sagen die mir, boah, anderer Bereich, anderes Ressort und eigentlich interessiert uns das eh überhaupt nicht. Wir machen das einfach so weiter und unserer Führungskraft ist das auch egal. So. Und
so nach dem Auskotzen kommt ja oft hoffentlich, was können wir da dagegen tun? Was aus deiner Sicht Lösungsansätze, weil das kennen wir ja aus vielen Unternehmen. Das ist jetzt erstmal so. Die Technologieschulden sind da. Man kann die jetzt auch nicht so schnell ablösen. Ich habe mal von einem Tribe Lead gehört, dass in seinem Bereich, nur um den Bereich zu transformieren und den zukunftsfähig zu machen, ne, eine Schnittstelle zu dass man APIs ermöglicht und Datenbanken harmonisiert und synchronisiert, wurden von 5 bis 7 Jahren gesprochen. In der Zeit würden denn keine neuen Produkte eingeführt werden. Das ist wirklich nur aus Altmacht eine moderne Infrastruktur. Und das kann ja auch nicht gehen. Ne? Aber der Bedarf an der Modernisierung der Technologie und dem Abbau der Technologieschulden ist ja in fast allen Unternehmen, die mindestens 20, 30 Jahre jetzt schon Existenz haben, da, wie lösen wir das Problem? Also ich sehe das hier bei der Uni, ich habe das bei Oakland Transport gesehen, ich habe das bei alten Arbeitgebern in Deutschland gesehen. Und je größer und je komplexer Unternehmen werden, desto schlimmer wird das Problem. Und hier haben wir dann sogar noch mit Oracle und PeopleSoft, also Programmiersprache, zu tun. CS9, gibt es gar keine Entwickler mehr. Also wenn die Herren, die jetzt so bald eine 6 in der Zahl haben, ihres Alters, dann in Rente gehen, das wäre richtig am Arsch. Hm. Lösung gibt es aber nicht.
Dann hast du deine NASA-Sonde kurz vor Pluto, wo irgendjemand jetzt eine Steinzeit-Programmiersprache sucht, die nur irgendwas spricht. Wie kann man da, also kann ich jetzt keine Lösung für aus dem Hut zaubern. Da gibt es ein schönes Sprichwort. Das heißt, also Probleme, die wir schon ganz lange haben, werden wir auch nicht schnell lösen. Und wenn ich dafür eine Lösung hätte, dann hätte ich es schon aufgeschrieben und würde, weiß ich nicht, vielleicht jedes Mal zum Podcast zu dir fliegen können, weil ich es mir dann leisten könnte oder sowas. kein Plan. Und ich sagte auch, also dafür bin ich auch nicht techie genug, das lösen zu können. Also ich sehe mich da in der Rolle, ich denke das mit, ich sehe die Probleme, aber dazu bräuchte ich eine super fähige Software- oder Enterprise-Architektur-Person, die diese ganze Systemlandschaft, die Probleme, die da existieren, und auch mal realistisch abschätzt und das sehen kann und vielleicht auch mir erklären, wenn ich diesen Prozess begleite, ja. Weil, also meine Aufgabe ist es, ich finde das auch schade, dass ich da technisch immer weiter irgendwie wegdiffundiere. Meine Aufgabe ist es ja nicht, die IT-Transformation also auf technischer Ebene durchzuführen, sondern eben beraten zu begleiten, dass wir eben in ein performantes Zielbild kommen, um ganz schnell ganz viel Wert an Kundinnen auszuliefern. Alter, schwierig, ja.
Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter school.com/agiler-senf. Link in den Shownotes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Meiner Stimmungslage, die ich ja eben schon mit reingebracht habe in unser Gespräch, mit dem Kontext agile Transformation eher die Brücke zu schlagen, ne, aus Business und IT, stelle ich immer mehr fest, ähnlich wie mit deiner Anfangsthese, dass viele, wenn nicht alle agile Transformationen an den falschen Stellen starten, würde ich eine weitere These mit reinbringen, eine agile Transformation ohne eine Technologietransformation, Stichwort 2 Release-Zyklen im Jahr, ist weniger erfolgreich, per Definition.
Ja.
Und wenn man dann so die Kostenblöcke mal gegenüberstellt, hier hast du eine agile Transformation, wird oft Berater unterstützt, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dann hat man da eine große Rechnung, die man begleichen muss, dann muss man noch interne agile Coaches, Scrum Master mit ranführen, also da sind ganz viele große Tickets, die man hier drüben bezahlen muss, und dann ist gar kein Budget mehr für die Technologietransformation da, die es ja eigentlich auch braucht und die oftmals ja und ein Vielbares teurer ist, wo ich mir dann auch so denke, ja, du kannst das eine ohne das andere nicht mehr machen. Hätte jetzt gerne mal den Heiko hier im Raum, wie der das löst. Wäre vielleicht auch nochmal ein Gespräch wert mit ihm.
Ja, das, also die technologische Transformation, die kostet ja locker mal das, da ist eine Stelle mehr dran. So.
Absolut.
Und wir reden ja nicht mehr im einstelligen Millionenbereich, ja. Also wenn man so einen Tanker agile Transformation anfängt und dann umstrukturieren, also das methodisch-organisatorische bist du schon im zweistelligen Bereich und wenn du dann die Technologie transformierst, bist du im dreistelligen Millionenbereich. Das ist, die Zahlen haben wir beide schon mal gehört. Und das ist halt so, okay, warte mal, unser Holzhaus ist richtig modrig und der Lack platzt ab und wir haben überall Schimmel und was machen wir jetzt? Wir schleifen es ab und machen den Lack neu. Das ist halt...
Dafür haben wir noch Budget, ja.
Genau, und das ist aber meistens ja dann auch abgeschlossen, wenn der Vorstand neue Verträge bekommt. Das ist halt immer so. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Die technologische Transformation wäre nicht beendet, wenn der Vertrag des Vorstandes aufläuft.
Ist nicht eine Lösung, aber könnte ein Ventil sein, wo der Druck entfließen kann und entweichen kann. Ich sag mal im weitesten Sinne KI, ne, also vielleicht hole ich noch mal ein Stück weit aus. Heute ist ja das Bottleneck in vielen Unternehmen die IT. Ne? Und selbst für kleinste Dinge, ne, wenn das Marketing sagt, hey, wir wollen hier eine neue Webseite haben, eine neue Landingpage, können die ja gar nicht machen. Ne, dann rennen die irgendwo zu der IT, wir müssen ein Ticket kreieren. Für kleinste Aufgaben, die wir beide alleine erledigen können, haben die entweder gar keinen Zugriff, weil sie nicht die Admin-Rechte haben, die könnten das technologisch locker machen. Aber es wird dann irgendwie durch irgendwen gesteuert oder eine Agentur, keine Ahnung was. Könnte man jetzt 1000 Beispiele nennen, wo das IT so ein Bottleneck ist. Ne? Und in Zukunft stelle ich mir das ja so vor, man hat dann die KI und ähnlich wie man heutzutage aus einer Business-Perspektive eine PowerPoint erstellt, eine Excel erstellt, ein Word-Dokument erstellt, kann man dann auch einfachste Anwendungen erstellen. Und hoffentlich umgeht man so das IT-Bottleneck. Ja? Das kreiert super viel mehr Anwendungen, ne? Die dann auch irgendwie gehostet werden wollen im Backend. Aber das kriege ich noch nicht so zusammen. Ist das wirklich eine Hilfe? Wird es das Problem eher nur verzehnfachen, weil ähnlich viel Content kommen dann ähnlich viel Code geschrieben und ähnlich viel Applikationen angewendet werden? Oder ist es eine echte Hilfe? Weil ich sehe dann auch jetzt mittlerweile No-Code-Anwendungen, die im Backend richtig gut funktionieren, ne, wo man dann wirklich jetzt auf dem Baukastenprinzip mäßig Apps erstellen kann, wo man so denkt, wow, da könnten wir beide jetzt also sogar ein Startup gründen und loslegen, ohne technische Expertise. Ich denke, was geht da in Zukunft vielleicht?
Als du gesagt hast, KI kann das unterstützen, also die technologische Transformation, denke ich auf jeden Fall ja. Ich weiß nicht, was jetzt schon geht, aber ich habe irgendwo auch mal Pögelchen zwitschern hören, dass dieses Thema, also wenn wir jetzt beim Cloud Shift sind, also dass wir wollen jetzt von unserem Blech im Keller vom Host in die Cloud zu Provider XY, dass dieses Umbauen der Applikation nicht durch Menschen erfolgt, sondern initial von der KI gemacht wird, die dann deine 40 Millionen Zeilen Steinzeitcode, die einfach in AWS deployen kann. Mhm. So. Dann rödelt die da in einem Tag und dann hast du da, also im Idealbild hast du dann deine Anwendung fertig. Ja. Ne? Das wird dich wahrscheinlich auch nicht nur ein bisschen Stromkosten kosten, weil KI funktioniert ja auch immer wieder so, funktioniert ja auch Garbage in, Garbage out. Ja. KI ist da das beste Beispiel für. Gerade, da muss auch einiges passieren. Ich denke schon, dass diese technologischen Transformationen durch KI extrem geboostet werden können. Und vielleicht führt das sogar in den nächsten Jahren dazu, dass die Dinge, die angefangen wurden vor 1, 2, 3, 4 Jahren, sogar noch überholt werden, wenn die sich da nicht adaptieren, von denen, die vielleicht das nächste Jahr anfangen, ja, die dann wirklich nur noch auf den Knopf drücken und sagen, ja, boom. Unsere HTML2-Applikation läuft jetzt in Azure. Ohne HTML2.
Absolut.
Ja.
Du hast am Anfang noch was Spannendes gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, warum die mich einkaufen. Was macht das mit dir? Also ist da vielleicht so eine, gerade so eine Jahreseinstimmung, brauchst mal eine Pause und bist frustriert? Oder ist das wirklich ein fundamentales Problem, wo du sagst, Mensch, guck mal hier, ganz falscher Ort gestartet, verdienst zwar gut, bin jetzt Freiberufler, aber in der Frage schon echt, was hier meine Rolle ist in dem System.
Also meine Rolle im System ist mir klar. So, ich begleite mein Team. Ich bin jetzt aktuell immer nicht übergreifend als Agile Coach unterwegs, sondern als Scrum Master für gerade ein Entwicklungsteam. Ab Januar sind es dann zwei Entwicklungsteams. Das ist mir klar, so, und die Leute wollen auch einen Scrum Master haben oder eine Scrum Masterin und die wollen so arbeiten. Das macht denen auch Spaß. Aber ich sehe immer wieder diese Grenzen. Dass hier wird angeeckt, da wird angeeckt. Ich kann das nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es adressieren. Das habe ich. Es wurde auch vorher adressiert, aber da passieren dann halt so andere Sachen nicht. Und jetzt sind wir halt dabei, ich bin nicht das Entwicklungsteam, ich betreue die nur. Das Entwicklungsteam ist diese geile aerodynamische Karosse und ich bin der Typ, der da ringsherum rennt und immer mal so einen ganz kleinen Lackkratzer auspoliert und oder hier vielleicht mal ein bisschen was abschleift, damit die noch ein bisschen aerodynamischer wird. Aber das Auto wird nicht schneller fahren. Das Auto wird nicht schneller fahren. Und dann siehst du halt die Erwartungshaltung der Coaches und die Erwartungshaltung gegenüber der Coaches und der Teams ist, bitte schneller liefern, agiler sein, so richtig gut funktioniert das nicht und so eine Geschichten. Ja, aber ganz ehrlich, wir sind nicht der große Hebel. Der große Hebel ist ein ganz anderer. der große Hebel ist der Maschinenraum.
Hm.
Und das können wir halt nur sagen.
Geht es denn am Rückhalt, dass der, also jetzt nicht auf die Firma, es muss ja nicht auf die Firma bezogen sein, ist es denn oftmals, dass da eine Technologieverständnis fehlt, auf Management, Vorstandsebene, vielleicht auch der CTO nicht in der, CTO, CIO, wie auch immer der Titel ist, nicht in der Lage ist, das zu erklären, so eine Notwendigkeiten und Dringlichkeiten?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Also das Thema ist ja immer wieder Fokus. Fokus. Für die, die ich lache gerade mit geschlossenen Augen, für alle, die das ja ohne Video gucken. Fokus, genau. Aber worauf wollen wir uns denn jetzt fokussieren? Fokussieren wir uns darauf, die unsere Entwicklungsprozesse noch mehr zu optimieren und die Zusammenarbeit der Menschen, oder fokussieren wir uns vielleicht auch auf die technologische Transformation? Dieser Need ist allen bewusst. Ich kann dir aber nicht sagen, warum da meiner Meinung nach kein großer Fokus drauf ist. Es ist ja nicht nur die technologische Transformation, das sind ja auch die anderen Sachen, Change Release, Change Management, Release Management, Incident Management, etc., etc. Ich denke, da müsste mehr Fokus drauf. Warum ich gerade so lachen musste. Ich bin dann neulich an einem Miro-Board vorbeigekommen. Ging es auch wieder um das agile System. Und da stand dann drauf, was ist wichtig?
Und dann stand, jetzt bin ich gespannt.
Das ist wichtig, das ist auch wichtig, das ist wichtig, das. Es standen 10 Sachen da, die wichtig sind. Ja, also die bauten teilweise auch aufeinander auf. Wenn man das jetzt zusammendunstet, dann sind es vielleicht 6. So, 6 Sachen sind wichtig. Und dann stand noch eine Sache da. Und dieser Fokus. Es sind 6 Sachen super wichtig und Fokus. Da bin ich vor Lachen unter meinen Schreibtisch gerollert. Das war ein bisschen weird so halt. Ja, Fokus wäre geil. Ja, und wenn zu Fokus gehört, dass wir jetzt vielleicht mal ein Jahr lang keine neuen Sachen bauen, aber dafür nach dem Jahr schaffen wir es, 3 neue Sachen pro Jahr zu bauen und nicht nur eine, dann haben wir auch die Sache, haben wir das ganz schnell eingeholt, ja.
Hm.
Und was ich auch, was ja mein Pain ist, den ich mittragen muss, ist, durch diese superschnelle agile Karosse, die gebaut wurde, die Karosse hat ja auch Gefühle. Und die Karosse wird halt echt unzufrieden, weil sie weiß, wie krass sie drauf ist. Aber der Motor liefert halt nicht. Und darum gehen Teile der Karosse, verlassen dann immer wieder das Fahrzeug. Also das Unternehmen, weil Unzufriedenheit herrscht. Und die Personalsituation ist ja jetzt nicht so, dass ja, die berühmten Full-Stack-Entwickler, die wachsen nun mal nicht auf dem Baum. Und dann auch.
Ja, und oftmals werden ja auch im Rahmen dieser Agentransformation auch da wieder der Seitenschwenk zu Beratern, die ja oftmals maßgeblich daran beteiligt sind, ein Momentum aufzubauen innerhalb eines Management-Teams, eines Vorstands, zu sagen, deswegen braucht ihr das, guckt mal, hier sind die Vorteile. Es ist ja oftmals auch sehr idealistisch, ne, dass man da so ein paar Fallbeispiele hat und dann nimmt man da Time-to-Market und Kundenzentriertheit und Mitarbeiterzufriedenheit und, ne? Und vielleicht müsste man einfach auch mal die Akzeptanzkriterien hinschreiben. Dafür muss es möglich sein, dass und nicht nur 2-mal mehr releasen, sondern Idealfall monatlich oder täglich oder sofort. Ne? Und wie weit seid ihr von diesem Akzeptanzkriterium entfernt? Ne? Und da könnte man das etliche andere noch aufzählen. Das wird aber nicht gemacht. Ne? Also wie du sagst, das wird nur die Karosserie verkauft, der schöne Anstrich. Oder was möglich ist. Ne? Aber de facto der Motor und all die anderen Teile, die dazu gehören, werden ja dann nicht betrachtet, weil ich bin ja nur im Karosserie-Verkaufen-Modus.
Also eigentlich müsste man jetzt, wenn man als EntwicklerIn angeworben wird oder sich bewirbt für eine Firma, eigentlich mal nur also bei dem Argument, wir arbeiten agil, das interessiert mich nicht. Was ist denn dahinter? So, der Werbeslogan, wir arbeiten agil. Okay, aber dann, musst halt viel tiefer reinbohren, weil wenn du denn da in deinem agilen Team hängst, dann hilft dir das ja mitunter nicht.
Ja. Und ich finde das Thema so schön, weil das trifft auch, ich glaube, ziemlich gut den Namen der Podcast Agiler Senf, weil wir beide, ja auch Heiko, wenn ich das sagen darf, für Agilität nicht nur stehen, sondern wirklich Verfechter dessen sind. Wenn es aber dafür genutzt wird, wir arbeiten agil und wir machen Retros und ein Review, wir arbeiten agil, dann ist ganz viel agiler Senf, der da missverbraucht wird.
Agil arbeiten ist nicht agil sein.
Richtig. Ja, und ich glaube, das ist gerade so ein Problem. Heiko hat es hier und da schon mal agiles Plateau genannt, wo einfach jetzt der Dampf raus ist. Gut, der Fokus ist eh jetzt auf KI und anderen Themen. Habe gerade mich mit jemandem ausgetauscht. So Hype-Zyklen in den Industrien, ne? Telcos und Banken sind ein Stück weit voraus. Jetzt ziehen die ganzen Versicherer nach beim Stichwort agile Transformation, aber auch die sind dann irgendwann fertig. Ja, und welche Sau wird denn dann durchs Dorf gescheucht? Das ist ein spannendes Thema auch. Aber unser Anliegen ist es ja, nee, agil heißt ja zu lernen und inkrementell sich weiter zu verbessern. Also das ist ja immer das, was ich versuchen wollte. Auch deswegen wollte ich nicht Beyond Agile die Podcast nennen, weil ich bin so ein Verfechter von der Agilität und den eingebauten Feedbackschleifen. Und wie können wir denn die eingeführten agilen Transformationen besser machen? Also vielleicht nicht zu erfolgreich zu Ende führen, weil wir wissen, da ist kein Ende in Sicht. Das ist ein permanenter Weiterverbesserungs-, Weiterentwicklungsmodus. Aber mir fehlt so dieses, okay, lasst uns an der zweiten Ausbaustufe, an der dritten arbeiten. Und vielleicht ist eine Technologietransformation im kleinen Teil der zweiten Ausbaustufe oder spätestens in der dritten. Aber mir fehlt oftmals bei Firmen der Mut oder auch die Ausdauer zu sagen, okay, jetzt machen wir die zweite Schleife und die dritte Schleife. Nee, weil die erste ist, ihr seid noch nicht fertig. Macht bitte weiter, nee, sozusagen.
Also das ist gut, du hast gerade Ausbaustufen gesagt und ich dachte mir, warte mal, was wir als erste Ausbaustufe kennen, sollte aber nicht die erste Ausbaustufe sein. Dann sagtest du Schleifen, und dann dachte ich, okay, wenn das die erste Schleife ist, fein, dann kann ich eine zweite Schleife drehen und merken, dass meine erste Ausbaustufe nicht die erste hätte sein sollen und dann nochmal schwierig, ja. Eieiei. Ja, das ist ein wirklich komplexes Thema.
Absolut. Absolut. Ich habe nur die Sorge, dass zum Beispiel so Positionen wie agile Coaches, dass es die in 2-3 Jahren nicht mehr gibt. Oder vielleicht dann wirklich nur noch punktuell extern, weil Firmen einfach sagen, hat nichts gebracht. Oder die werden ganz dediziert in so kleinen Teams aufgebaut, weil mal aus fairer Weise, ne, aus Vorstandssicht kann man ja sagen, hey, ihr habt jetzt seit 10 Jahren einen Scrum Master in dem Team. Können die nicht alleine laufen? Also wann sind die denn an dem Punkt, wann die alleine laufen? Oder. Also ich sehe irgendwann wirklich den Punkt kommen, wo dann Firmen sagen, nee, brauchen wir jetzt nicht mehr. Also die haben das verinnerlicht.
Ist eh meine These. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber irgendwie so die Rolle Agile Coach sehe ich nicht unbedingt als intern gut platziert an. Aber gut, das Problem, was in meinem Kopf ist, kannst du mit externen genauso haben, weil, also Heiko sagt das immer, ich erzeuge ja Schmerzen. Ich stelle ja fiese Fragen. Und ich mache das auch, wenn ich interner bin. Aber das ist ein Wesensding, glaube ich, einfach, weil du als intern hast du natürlich ein viel größeres Abhängigkeitsverhältnis und da überlegst du dir dreimal wahrscheinlich, ob du diese fiese Frage jetzt stellst oder nicht und diesen Schmerz erzeugst. Andererseits, wenn du da schon überlegst, das zu tun, wirst du wahrscheinlich auch niemals freiberuflich arbeiten, weil dir das Risiko zu groß ist. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Und ja, also auf dem deutschen Markt sehe ich das bei den großen Firmen auf jeden Fall so, dass die irgendwann sagen, naja, Agile Coaches brauchen wir jetzt nicht mehr intern, vielleicht nur noch punktuell. Ja, dann ist das so. Ja. Also, dann muss ich mich ein bisschen neu erfinden. Darum gucke ich halt auch viel auf nicht unbedingt agile, also nicht auf agile Methoden und so weiter, sondern auch auf dieses ganze Thema Geschäftsmodell, Entwicklung, Verfeinerung, Testing und so weiter, weil das gibt's immer. Mhm. So. Seine Geschäftsmodelle muss jeder irgendwie refine und da Sachen tun. um da mit Ideen erfolgreich zu sein. Und, aber es wird doch trotzdem neue Jobs geben. Ich hatte neulich einen Vortrag hier auf einer Messe in Magdeburg. Es wird halt in den nächsten Jahren kommen Jobprofile wie KI-Prompter. Also du musst Menschen haben, die KIs wirklich gut sagen können, was diese KI tun soll. Ansonsten Garbage in, Garbage out. Und das wird ein Jobprofil sein. So. Das wird es geben. KI-Bediener.
Und wenn wir, ich habe noch einen Impuls, wenn wir nochmal zurückspringen zum agilen Coach. Ne, und mal, ich glaube, viele agile Coaches sollten viel mehr agile Master genannt werden, weil die wenigsten von uns einen wirklichen Coaching-Background haben, vielleicht auch gar nicht das Talent. Also da ist schon auch das Problem im Namen versteckt. Ne, ist im weitesten Sinne, wenn überhaupt, ein agiler Master. Aber wenn man mal Coaching, so wie ich das verstehe, betrachtet, dann bin ich voll bei deiner These. Ne, dann darf es gar kein internes Abhängigkeitsverhältnis geben zwischen Coachee und Coach, weil das geht ja nicht. Du kannst ja nicht mein Budget bezahlen und dann gehe ich mit dir in den Coaching. Also ja. Passt, das geht gar nicht auf sozusagen. Und ich glaube, das ist so eine verpasste Chance, wo der Name, ich glaube, es ist noch nicht zu spät, aber ich glaube, wenn man das nicht gerade rückt in den nächsten Jahren, wenn man nicht mehr stärker ins Coaching geht, auch mit den Leader-Führungskräften, ne, und es ans Eingemachte geht, Stichwort auch facilitieren, Konflikte, ne, wie du sagst, es gibt immer Themen, ne, Teams wollen immer aufgebaut werden, und wie sie denn arbeiten, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, zwischenmenschliche Konflikte wird es immer geben und die zu lösen, die in einem Moderationsraum zu lösen, Workshops wird immer geben, ob in Person, hybrid oder remote, ne, so diese Kernfähigkeiten, aber ich glaube so, und Coaching wird es auch immer geben, ne, also Führungskräfte den Spiegel vorhalten, das hat Heiko letztens hier schön in der Podcast-Folge gesagt, das hat der Meister Dürre bei mir immer super gemacht und dann baut man auch in einem Workshop so eine schöne Dynamik auf, wo man dann das Team das Gefühl geben kann, Heiko weiß nicht alles, sondern ist Teil des Teams, wir sind Teil dieser Strategieentwicklung, ne? Und als Coach kann man dann halt diese Räume aufmachen und es gut spielen, ne? Mit der Führungskraft und dem Team, also ich glaube, den Bedarf wird es immer geben, aber auch ganz stark Fokus Coaching. Und vielleicht muss man dann auch ein anderes Anforderungsprofil oder Ausbildung haben. Wie siehst du das?
Also ich würde mich Agile Consultant nennen, wenn ich so auffinde, wenn das jemand suchen würde. Ich sage das in Auftragsklärungsgesprächen, sage ich das auch. Ich frage auch bewusst, so, hallo Kunde, suchst du jemanden, der sich hinsetzt und Menschen 1:1 coacht? Oder möchtest du jemanden haben, der auf das System globaler blickt, Prozesse analysiert, fiese Fragen stellt und auch Menschen anschubst, etwas zu tun? Oder was möchtest du haben? Und ich stelle dann auch klar heraus, ich heiße Agile Coach, weil sonst kann ich mich nicht vermarkten. Ich bin aber kein Coach im Sinne von systemisches Coaching. Ich kann auch mit Leuten 1:1 arbeiten, ist aber nicht mein Schwerpunkt. Das sage ich auch. Agile Master kenne ich, habe ich schon vor ein paar Jahren gehört, finde ich auch gut, aber für mich ist das nicht die, also die Agile, also das, was ich unter dieser Jobbezeichnung oder dem Jobtitel Agile Master kenne, ist halt, ich bin nicht nur Scrum Master, weil ich kann auch Teams betreuen, die in anderen Frameworks arbeiten.
Richtig, ja.
Aber für das, also für das global Systemische, wo ich ja wirklich gerne aktiv drin bin, würde ich mich jetzt nicht mit wohlfühlen.
Dann lass uns doch noch ein paar Minuten auf den Ausblick senden, weil ich glaube, das ist eine schöne Brücke, weil was kommt als nächstes, in der, dass sich Christian vielleicht und auch Danny, das wird es beide nicht komplett neu erfinden müssen. Ich sehe da so ein Thema Organisationsentwicklung. Also es gerade systemisch angesprochen, ist jetzt vielleicht auch ein neues Trendthema, so systemisches Denken oder systemisches Coaching. Aber weniger vom Coaching her, sondern wirklich auch dein Lieblingsthema Flight Levels, Visualisierungen. Ich glaube, dass ich merke das hier auch, ne, dass so ein ganz falsches Verständnis davon da ist, was so ein Betriebssystem eigentlich ausmacht, wie Leute zusammenarbeiten. Ne? Und viele sehen das immer wie so eine Organigramme, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne, mit der Ablauforganisation und Aufbauorganisation, aber wirklich den Leuten das Gefühl geben, hey, wir reden hier über ein Produkt und es gibt verschiedene Schleifen, wie wir das verbessern wollen und wir wollen auch die Bugs fixen als in diesem agilen Betriebssystem. Und ich glaube, dafür Berater an der Seite zu haben, die sich dem Thema widmen, ne, Chapterarbeit, Practicearbeit, Teamarbeit, wie gehen die strategischen Entwicklungen in die quartärlichen Planungen mit ein? Das könnte so ein Thema sein. Das finde ich mega spannend. Aber ist vielleicht auch dem geschuldet, weil wir hier gerade Safe einführen und ich mich generell mit dem eher holistischen gerade stärker auseinandersetze. Naja.
Safe.
Aber weniger auf Safe abdriften, sondern eher so auf dieses holistische Organisationsentwicklung. Was denkst du, ist das ein...
Ja, also vor ein, zwei Jahren oder drei Jahren, weiß nicht, wann das losging, hat er schon, wurde ja die Sau Purpose. Ja, also meine Arbeit muss ja sinnhaft sein, durchs Dorf getrieben. Das war ja auch mal eine Zeit lang so ein starkes Buzzword, wo ich auch immer gesagt habe, ja, natürlich. Also ich sage das aber auch schon seit 9, 10 Jahren, keine Ahnung, kurz nachdem ich angefangen habe mit Arbeiten, ist jetzt in meinem Kopf schon Klick gemacht. Also das macht mir halt überhaupt keinen Spaß, was ich hier tue. Ich kriege zwar richtig viel Geld dafür, aber das macht mir keinen Spaß. Und dann suche ich mir was Neues. So, also das so, ich sage immer, ich gehe nicht arbeiten. Ich gehe auch arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber nur Geld verdienen ist nicht der Grund, dass ich arbeiten gehe. Wenn ich da keinen Spaß dran habe, dann verändere ich mich. Und darum finde ich ja Flight Level persönlich auch so geil. Weil, ich kann jetzt wieder mein Buch blenden, da steht irgendeine Studie von 2011, 12, 13. 95% der Mitarbeitenden wissen nicht, auf welche strategischen Unternehmensziele ihre Arbeit einzahlt. So, und von diesen 95% sind bestimmt 50% oder 60%, deren Arbeit überhaupt nicht auf strategische Unternehmensziele einzahlt, sondern die einfach nur irgendwelche Dinge arbeiten, weil sie an irgendwelchen Dingen arbeiten, die irgendwer denkt, dass sie wichtig sind, aber eigentlich das Unternehmen überhaupt nicht voranbringen. So, wenn ich die jetzt abschalte, wird es auch wehtun und das geht auch so nicht. Ja, das sage ich nicht. Aber da muss man nochmal drüber nachdenken. Und sei es jetzt dieses holistische Denken durch ein OKR-System, was das dann runterbricht, schon geil. So, die Flight-Level-Denke ist ja ähnlich, bloß dass ich da meinen Arbeitsfluss mit reinpacke. Das finde ich halt so gut. Und das passiert halt irgendwie nirgends. Darf ich dir eine Frage jetzt zu der Safe-Einführung stellen?
Park die mal nochmal, weil ich würde gerne noch eine kleine Aussage zu dem machen, was du gerade gesagt hast. Und dann können wir gerne darauf eingehen. Ich bin da voll bei dir. Das wird zu wenig gemacht. Und ich finde es fast schon so eine Marktlücke, Unternehmen zu helfen, die Vielzahl der Arbeit im System zu verstehen. Ne? Und zu schauen, sagen wir mal, das System hat 100 Punkte. Und ich mache jetzt mal so eine Pauschalisierung. Große Unternehmen hat mindestens eine 4- bis 5-fache Überbuchung des Systems. Also ist zu viel drin. Es wird generell zu viel gestartet und nichts beendet. Und dann hat man all die Symptome, von denen wir eigentlich in jeder Podcast sprechen. Und wie löst man dieses Problem? Und ich glaube, der erste Schritt ist, aufzeigen, wie groß ist das System eigentlich? Was ist die Kapazität des gesamten Systems? Was total schwer ist, ne? Das irgendwie messbar zu machen. Und dann noch zu zeigen, wie vielfach es überbucht ist. Ne? Und das ist so ein Thema, womit ich mich gerade sehr viel auseinandersetze. Ich weiß, dass Safe da mit dem Lean Portfolio Management auch so ein paar Lösungsansätze hat, weil ich glaube, ähnlich auch technische Schulden, lasst uns mal eine Bestandsaufnahme machen. Ich habe letztens so eine Zahl gehört, die hat mich von den Socken gehauen. So eine Fonterra ist so eine Koop hier vor Ort, die machen 20 Milliarden Umsatz, sind so im asia-pazifischen Raum unterwegs. Weiß nicht, vergleichbar mit einem Konzern in Deutschland, ne, der so 10, 12, 15 Milliarden macht. Was denkst du, was so ein Konzern, wie viele Projekte der hat? Die haben das mal erfasst in einem System von oben nach unten sozusagen. Und frag mich jetzt nicht, wie man Projekte definiert, hat mich selber interessiert. Aber was denkst du, was so ein Konzern, wie viele Projekte haben die identifizieren können? Sagen wir mal ein Konzern mit 10 Milliarden Umsatz. Ich glaube, das passt ganz gut bei denen.
Okay. Wie viele Mitarbeiter haben die?
20.000.
Dann haben die bestimmt 9.000 bis 14.000 Projekte.
Oh, nicht schlecht, 7.500. Oh, okay. Und das sind nur die, die die erfasst haben. Nur wenn man sich das mal vorstellt, jeder Mitarbeiter hat sozusagen fast sein eigenes Projekt.
Genau, das habe ich auch gedacht.
Ne? Genau, eine gute, und da wo ich mir sage, das geht doch gar nicht auch. Und daran müssen wir arbeiten. So, und ja, ich weiß nicht wie, aber ich wollte das wollte ich nochmal platzieren.
Fokus. Stell mal
deine Fokus, genau. Lass mal
Fokus. Ja, Fokus ist ganz, also irgendwie ja, Problem, Fokus. Fokus. Mach mal, genau. Mach mal Fokus, dann löst du nur mit Fokus würdest du so viele Probleme lösen. Genau, meine Safe-Frage, ja, das vielleicht machen wir da nächste Woche gleich den nächsten Podcast zu. Ist, ihr wollt euch ja jetzt, ihr werdet, also du bist an der Uni und ihr werdet jetzt nach Safe aufgestellt. So, wie
in
viele
einem kleinen Bereich, ja.
Sebastian, wir sind. Wollen wir meine Frage gar nicht stellen. Wie viele Teams arbeiten an dem gleichen Release?
Ich glaube, das kann ich dir erst im neuen Jahr sagen, weil wir sind sehr theoretisch gerade unterwegs. Also nächste Woche habe ich aber Montag, Dienstag diese essentielle Grundschulung, die ja jeder durchmachen muss, der an so einem Release-Train beteiligt ist. Bin ich auch total spannend, jetzt nochmal fast schon so eine Generalauffrischung zu bekommen. Ne? Ich habe jetzt die letzten 2-3 Jahre neben der Podcast und Bücher lesen, gar nicht so in Ausbildungen investiert. Das ist jetzt seit langem mal wieder eine. Finde ich auch total spannend, wie die da rangeht. Können wir gerne nächste Woche mal besprechen mit deiner Safe-Erfahrung. Ich weiß, du hast da einiges. Wird meine erste sein, gerade so von der Einführungsphase her. Mein Verständnis ist, dass wir das, und deswegen bin ich daran beteiligt, weil mit meinen 3 Produktmanager-Ownern, ich bin ja der Produktmanager oder Tribe Lead, einen Teilbereich unseres Bereiches quasi angeguckt wird. Wie viele Menschen da jetzt mit drin sind, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist mal die größte Frage, die ich gerade habe, was deren jetzt Erwartungshaltung ist. Das kommt jetzt auch nicht aus der IT, das wird jetzt aus dem Business getrieben. Auch da sehe ich schon erste Interessenskonflikte. Bin echt gespannt, wie das auch geht.
Aber, also du bist PM und du hast ja 3 P und arbeitest mit 3 POs.
Und deren
die Teams, haben ja 3 Teams. So, das sind jetzt 30, also ja, Grundregel, das sind ungefähr 30 Personen.
Ja. Kommt so auch ganz gut hin, ja.
Und die Teams der 3 POs haben, arbeiten quasi an demselben Projekt oder an der gleichen Software. Nein.
Wäre schön.
Okay, warte. So. Jetzt. Warum kommt man dann auf die Idee, ein Framework einzuführen, was dazu da ist, Abhängigkeiten zu managen? Das ist ja auch Safe. Wenn ich mir angucke, was in Deutschland mit Safe gemacht wird, dann wird Safe eingeführt, um meine Organisationsstruktur zu skalieren und nicht, um meine Abhängigkeiten zwischen Entwicklungsteams gut zu managen. Und genau dafür ist es da. Safe ist nicht dafür da, eine Anzahl an Menschen zu skalieren, sondern eine Anzahl an Abhängigkeiten zu skalieren. Das sind 2 völlig verschiedene Dinge. So, wenn das heißt Agile Release Train und das funktioniert gut, wenn die Menschen in einem Agile Release Train auch an denselben Dingen arbeiten, weil dann macht das PI-Planning nämlich total Sinn. Dann setzen die sich alle in einen Raum und die Teams überlegen sich, wer schreibt wo Code. Mache ich das nicht, sondern gucke mir an, wie ich meine Organisation nach Safe abbilden kann, habe ich keinen Agile Release Train, dann nenne ich den vielleicht Agile Value Stream Train. Aber dann brauche ich das auch nicht. So, dann funktioniert
Safe. Und das lass uns mal nächste Woche, absolut, ja. Lass uns das mal nächste Woche beleuchten, dann würde mich mal echt interessieren, weil das sind dann so auch Erkenntnisse, die ich dann hier im neuen Jahr mit einfließen lassen kann und dann werde ich auch immer mal so ein Update geben. Können wir gerne auch mal wie so eine Art Tagebuch sozusagen jedes Quartal mal draufblicken, neben anderen Themen und Folgen, die wir dann bestimmt nächstes Jahr hoffentlich noch machen und du noch weiterhin Lust hast. Ich freue mich immer mit dir zu sprechen, weil ich bin echt mal gespannt, wie das dann umgesetzt wird, weil zum Kontext, den ich dann nächste Woche geben werde, wie wir in der IT hier in der Uni aufgestellt ist, den muss man verstehen, weil das ist ganz komisch, wie wir aufgestellt sind. Von daher, ich glaube, das ist nochmal eine eigene Folge wert. Ich möchte das Thema jetzt nicht abwürgen, aber ich weiß, dann sind wir locker über 60 Minuten hinaus. Und ich glaube, das könnte Spaß machen, nochmal auf Safe zu blicken, am Kontext der Uni und wie du drauf blickst. Mich, ja, würde mich mal interessieren.
Ja, da können wir eine schöne Brücke auch zu heute zurückschlagen mit dem Thema, an welcher Stelle fange ich die agile Transformation an?
Folge 2, finde ich gut in dem Sinne. Was steht bei dir heute noch an? Du hattest irgendein Daily. Wie sieht so ein Tag bei dir heute noch aus?
Wir haben ja nächste Woche PI-Planning. Aha. Im Safe-Kontext in unserem Agile Release Train und ich muss das vorgelagerte Inspect und Adapt noch vorbereiten. Hier kann ich es ja sagen, wir spielen, du wirst ja den Podcast nicht vor Montag releasen. Wir werden ein Online-Escape Room spielen. Wir haben wirklich ewig gesucht, bis wir gute gefunden haben. Was auch total absurd ist, ja. Du googelst, das ist eher so Google, ja. Du googelst auf Englisch, weil du willst einen englischen Escape Room haben, kriegst aber nur Ergebnisse von deutschen Seiten. Musst tatsächlich bei der Google-Suche über die Einstellungen erst deine Suchregion auf UK und USA setzen. Ansonsten kriegst du nur deutsche Ergebnisse. Das ist so katastrophal, also ewig dauert. Da haben wir einen gefunden, auch noch mit einem Thema, was in die IT passt und in Konzernkontext, weil und zu Weihnachten. Mega, also super Glückstreffer. Also es geht darum, dass die Elfen für Santa einen neuen Schlitten bauen wollten. Das Projekt läuft schon ewig über verschiedene Departments und natürlich ist jetzt kurz vor Weihnachten und es ist noch nicht alles fertig und jetzt musste hier Last Minute Vollgas, alle müssen nochmal und du musst helfen, weil die haben ganz viel Chaos gemacht. Also du kannst es eigentlich in jedem random realen Projektkontext übertragen und das Ganze ist mit Weihnachten angestrichen. Herrlich. Also das wird super. Wir haben das gespielt. Wir haben also als Test, ist natürlich schöne Arbeitszeit, Escape Room zu testen. Mega.
Und mega.
Ich freue mich. Ich hoffe, die Teams freuen sich auch. Irgendwer wird es doof finden, aber sei es drum. Ich hoffe, die Masse freut sich.
Ich freue mich aufs Update, wie das lief.
Mache ich gerne.
In dem Sinne, gutes Vorbereiten des Inspect and Adapt Teils. Vielen Dank für den Austausch und bis nächste Woche, Christian.
Bis nächste Woche. Ciao.
Danke.
Vielen Dank, dass du bei Agiler Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald.